Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem braucht einen neuen Vorsitzenden. Dass es ausgerechnet ein Rechtsextremer aus der israelischen Siedlerbewegung werden soll, das erregt inzwischen ja weltweit Widerstand. Auch den von Silly Kugelmann, die eine Protestnote initiiert hat und hier bei Fazit erklärt, warum. Und es gab heute tatsächlich Kunst und Kultur in echt zu erleben. Einmal Schauspielproben hinter Glas in München und ein Besuch in der Berliner Galerie Buchholz mit einer Begegnung mit dem Fotografen Wolfgang Tillmanns. Dann werden wir sprechen über den Boom von Seilbahnen im städtischen Raum. Zur Bundesgartenschau in Mannheim ist auch eine geplant. Was können die als Transportmittel und was können sie nicht? Fragen hier bei Fazit an eine Seilbahn-Expertin. Es hagelt Protestbriefe gegen den Mann, den Israels Premier Netanyahu gerne an der Spitze von Yad Vashem sähe, die Ende des Jahres neu zu besetzen ist, nämlich Effie Eitam, so heißt er. Und er ist kein Holocaust-Forscher, sondern er stammt aus der Siedlerbewegung und ist in der Vergangenheit mit radikalen anti-arabischen Aussagen aufgefallen. Kritik gibt es nicht nur in Israel von Mitarbeitern der Gedenkstätte und von Holocaust-Überlebenden, sondern auch hierzulande. Silly Kugelmann, Chefkuratorin der Dauerausstellung des Jüdischen Museums in Berlin, ist eine der Initiatorinnen eines Appells, den weltweit viele hundert Menschen unterzeichnet haben. Und sie ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Kugelmann.
Guten Abend.
Warum ist es Ihnen und so vielen anderen Menschen so wichtig, diese Personalie Effie Eitam zu verhindern?
Also dazu muss man vielleicht wissen, dass die Gedenkstätte Yad Vashem durchaus mehrere Funktionen einnimmt. Es gibt eine politische Funktion. Die Stelle wird von der Politik besetzt. Und sie wird auch von der Politik, kann man auch sagen, instrumentalisiert. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Institution, die Informationen sammelt, die Daten sammelt, die Dokumente sammelt und in der wissenschaftlich gearbeitet wird. Und der Aspekt dieser Gedenkstätte ist für internationale Forschung, für Museen, die sich mit dieser Geschichte befassen, sehr wichtig. Das ist ein Kooperationspartner und auch ein Leihgeber für Ausstellungen. Und an der Spitze dieser Institution einen Mann zu haben, der nur politisch agiert, und zwar in einer Richtung, die dem völlig widerspricht, wofür unserer Meinung nach diese Gedenkstätte steht, das war unser Motiv, diese Petition zu verschicken.
Wofür steht denn dieser Effie Eitam?
Also eine israelische Zeitung, ein israelischer Journalist hat geschrieben, der Staat Israel hätte zwei Richtungen nehmen können in Bezug auf die Erinnerung, auf das, was wir heute Holocaust nennen. Die eine Richtung wäre, ähnliche Strategien oder ähnliche politische Ereignisse weltweit zu bekämpfen. Das heißt, eine Erfahrung aus dem Holocaust zu ziehen, die sich so artikuliert, dass alles bekämpft wird, was auch im Entferntesten, im Leisesten in diese Richtung geht. Und die andere Möglichkeit, die der Staat Israel im Moment wählt mit seiner politischen Besetzung, ist eine Position der Macht und der Stärke zu demonstrieren, die sagt, uns wird sowas nie wieder passieren. Das heißt, es gibt eine sozusagen nationalistische Perspektive und man könnte sagen, eine eher universalistische Perspektive.
Und würden Sie per se sagen, dass die nationalistische Perspektive unzulässig ist, ja?
Also für uns, die wir diese Petition formuliert und unterschrieben haben, ist sie absolut undenkbar. Also das wäre für uns eine katastrophische Entwicklung, einen artikulierten Rassisten als Leiter einer Institution zu sehen, die sich mit den Ergebnissen eines virulenten antijüdischen Rassismus beschäftigt.
Und das ist das, was Sie befürchten, wenn Effie Eitam wirklich Leiter von Yad Vashem werden würde?
Naja, man weiß ja nie, was Leiter tun, wenn sie mal in der Funktion sind. Aber diese Funktion ist immer auch eine staatliche Funktion in Israel gewesen, aber immerhin noch mit Fachhistorikern besetzt. Und auch wenn Fachhistoriker eine sozusagen nationale Geschichtsschreibung vollziehen, sind sie immer noch insofern Wissenschaftler, als dass sie der Evidenz des Dokuments sich nicht entziehen können. Bei jemandem, der überhaupt nichts beruflich damit zu tun hat, weiß man nicht, in welche Richtung das gehen wird.
Ja, Effie Eitam ist ja kein Holocaust-Forscher, ne? Er ist Ex-Politiker, kann man sagen.
Er ist Ex-Politiker, er ist mit der Armee affiliiert, er hat überhaupt nichts mit diesen Themen zu tun, beruflich und wissenschaftlich. Er ist auch kein Wissenschaftler. Es ist eine rein politische Besetzung und die, glaube ich, in einem Rahmen auch steht, der weitergeht als die Besetzung der Gedenkstätte Yad Vashem, sondern es geht grundsätzlich auch in der Politik von Benjamin Netanyahu um das Verhältnis von Israel und den Juden, die außerhalb Israels leben.
Und das auch in einer Gedenkstätte wie Yad Vashem, ja? Also das geht bis hinein in die Positionen von Gedenkstätten.
Genau, es geht in sehr, sehr viele Richtungen, diese Frage. Und eben auch in diesem Fall hat es was mit der Besetzung der Gedenkstätte zu tun.
Ist es überhaupt wahrscheinlich, dass Etam diesen Posten bekommt?
Ich glaube nicht.
Aha.
Netanyahu ist der Politiker in Israel, der sich ja am längsten an der Macht gehalten hat. Es gibt seit einem halben, dreiviertel Jahr fast jeden Tag Demonstrationen, die jetzt über die Corona-Pandemie ein bisschen zum Erliegen gekommen sind. Der größere Teil der israelischen Bevölkerung möchte ihn loswerden. Es gibt politische Machtkämpfe die ganze Zeit schon. Und ich glaube, dass seine Gegner, seine politischen Gegner, es nicht zulassen werden, dass Netanyahu diese Schlacht gewinnt.
Okay, also so eine Art Scheingefecht, ja? Man könnte ja dann fragen, warum überhaupt dieses massive internationale Engagement gegen ihn?
Weil ich nicht glaube, dass das jeder so sieht, dass es nicht gelingen wird. Also das ist ja eine Frage der Einschätzung. Meine Einschätzung wäre jetzt, das würde nicht gelingen. Aber dass es nicht gelingt, hängt ja vielleicht auch mit dem Protest selbst zusammen. Das internationale Engagement hat jetzt direkt tatsächlich was mit der Gedenkstätte zu tun, besonders wenn man sich anschaut, wer protestiert. Und das sind Überlebendenverbände selbst, die sagen, die Geschichte, die wir erlebt haben, möchten wir nicht in einer Institution repräsentiert sehen durch jemanden, der sich offen rassistisch geäußert hat. Es ist die Jewish Defense League in den USA, das ist eine jüdisch-amerikanische Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Antisemitismus weltweit zu bekämpfen. Die ist nicht gerade für eine linksliberale Position bekannt, eher im Gegenteil. Auch die hat sich gegen diese Nominierung ausgesprochen. Also der Protestpegel geht im Grunde genommen, man könnte sagen, von eher rechts nach eher links.
Wir haben ja eingangs gesprochen über diese verschiedenen Funktionen, die Yad Vashem erfüllt, die politische Funktion, die dann auch, wie Sie sagten, instrumentalisiert werden kann. Zeigt diese Personalie oder dieser Konflikt vielleicht auch, dass das schwierig ist, diese Verquickung zwischen Gedenkstätte und Regierung, dass man das möglicherweise ändern müsste?
Also das ist schon mal eine Schwierigkeit, aber was sich politisch in diesem Wunsch dieser Stellenbesetzung artikuliert und wenn man weiß, dass der sozusagen artikulierte Rassismus sich gegen die Palästinenser richtet, dann wird man den Gedanken nicht los, dass hier eine Analogie zwischen dem Nationalsozialismus und den Palästinensern gezogen werden soll. Anders ist das nicht zu erklären, dass so ein Mann Leiter einer Gedenkstätte für eine ganz andere, nämlich keine palästinensische Geschichte werden soll. Und das ist auch ein Problem, das mit der Politisierung dieses Amtes zu tun hat.
Silly Kugelmann, Chefkuratorin der Dauerausstellung des Jüdischen Museums in Berlin und frühere Programmdirektorin, über Effi Etam, den Mann, der, geht es nach der israelischen Regierung, Chef von Yad Vashem werden soll. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte, wiederhören.
Es muss ja nicht immer das große Museum sein. Wer in diesen Tagen Kunst genießen will, kann in die Galerien gehen. Die Berliner Galerie Buchholz zeigt neue Werke des Fotografen Wolfgang Tillmanns, unter anderem eine Vierkanalprojektion aus seinem Studio während Corona-Zeiten. Ansonsten viele Naturaufnahmen, Baustellen, völlig alltägliche, fast austauschbare Stadtansichten, erdige, organische Oberflächen und natürlich Abstraktes. Am Nachmittag hatte Wolfgang Tillmanns ein paar Minuten Zeit für ein Interview in der Galerie und wir sprachen über seinen veränderten Blick und den Umgang der Europäer mit der Pandemie. Wolfgang Tillmanns, ein kleines Interview in einem merkwürdigen Jahr an einem sehr winterlichen, herbstlichen Nachmittag im Hinterzimmer einer Galerie. Vorne läuft ein Video, das heißt Beleuchter in the Sky und das ist ab März dieses Jahres entstanden. Blicke aus Ihrem Atelier. Man überlegt sich natürlich sofort, Wie hat sich Wolfgang Tillmanns in dieser Zeit, in den letzten Monaten gefühlt? Was war das für ein Blick aus dem Atelier? Da kommt ja erstmal hell, licht und leicht daher, würde ich sagen.
Ja, die Arbeit hat tatsächlich nichts mit Corona zu tun. Ich hatte das im Monat davor, im Februar, angefangen in Los Angeles und in Taiwan bereits zu machen. Ein Blick aus einem genauen Winkel, rechtwinklig aus dem Fenster heraus, die sich verändernden Lichtverhältnisse auf der Stadtoberfläche zu beobachten und dabei das Ganze wie, als wäre das ein Set, der von einem Beleuchter im Himmel beleuchtet wird. Und dass ich das dann im März in Berlin angefangen habe und bis heute durchgezogen habe, lässt sich natürlich nicht von Corona trennen, weil ich überhaupt diese Kontinuität natürlich gar nicht hatte seit Schulzeiten, ein ganzes Jahr lang am Stück an einem Ort zu sein. Und diese genaue Beobachtung der Natur, die hat mir dieses Jahr sehr viel Freude gemacht. Wirklich Jahreszeitenwechsel, Tageszeitenwechsel, alles irgendwie genau zu beobachten. Ich bin immer vorsichtig, Corona zu loben, weil das ist eine tragische Geschichte. Aber ein Nebeneffekt war da für mich dieses Erleben von Jahreszeit und Zeiten. Oder es gibt so ein ganz nahes Stillleben mit Fingern und Fisch, was so eine merkwürdige Farbstimmung, Lichtstimmung hat, die Prä-Corona ist, in Yaoundé, Kamerun. Aber diese lila Töne und die Gelbtöne ziehen sich durch die ganze untere Etage der Ausstellung. Das sind andere Dinge, die ich vielleicht aus alltäglichen Begebenheiten herausziehe, als ich sie vor 10 Jahren oder 20 Jahren getan hätte. Aber
ja, das mit den Farben ist auffällig. Andere Farben. Da unten hängen zwei Bilder nebeneinander. Einmal so eine ausgestopfte Ente mit einem Schal und daneben ein abstraktes Format mit so Farbe in ihre Einzelteile aufgelöst, die genau scheint es diese Farben des sehr konkreten Bildes nebenan irgendwie aufnehmen. Ne?
Also das ist ja ein tolles Beispiel, ja, schon wie ein Auge, wie ihre Augen und ihr Hirn das interpretieren, was sie gesehen haben. Die Ente ist nämlich nicht ausgestopft, sondern die ist aus Porzellan. Also man sieht da eine glänzende Oberfläche, das ist interessant. Und der Schal, das ist ein lila Kirchentagstuch von mir aus den frühen 80er Jahren.
Ich habe zu schnell geguckt.
Klar, aber so ist das, so gucke ich auch. Ne? Also man glaubt, dieses gesehen zu haben und hat in Wirklichkeit jenes gesehen. Und dieses genaue Hingucken, Beobachten, Hinterfragen, und zwar spielerisch und lustvoll hinterfragen, das ist eigentlich, was ich mit meiner Arbeit auch machen will. Diese Ente, die ist von meiner Großmutter, die hatte ich als Kind immer in ihrer Küche gesehen. Das Kirchentagstuch war natürlich ein ganz wichtiges Identifikationsding in meiner Jugend. Und das Van Gogh-Bild als Kunstdruck dahinter ist so ein Versatzstück aus der anderen Vergangenheit. Und das Bild daneben, das ist ein Bild, was ich nahe der internationalen Datumslinie im Pazifik gemacht habe, über dem Pazifik. Und da habe ich im völlig Dunkeln den Blick aus dem Fenster fotografiert und später das fast schwarze Bild im Entwicklungsprogramm immer heller gemacht. Und das praktisch die Grenze des Sichtbaren, was konnte der Chip noch registrieren, ist da noch irgendeine Information? Und das sogenannte Rauschen immer lauter gemacht. Und was man da sieht, sind jetzt tatsächlich Punkte. Das sind echte Sterne und eine verschwommene Horizontlinie. Aber alle andere Informationen, das Gelbe und das Lilane und das Grünliche, das sind alles Artefakte aus dem Chip. Und so ja, geht es immer wieder um Freude am Sehen und gleichzeitig dabei auch immer sehen, was entgeht mir, was könnte ich anders sehen? Ja.
Darf ich noch eins sagen, weil Sie gleich weg müssen? Diese allgemeine Frage nach Corona. Sie haben im Frühjahr, glaube ich, so April, Mai, sich auch für so quasi das Abstandhalten, ein Plädoyer gehalten, sich Solidarität in dieser Corona-Zeit jetzt gab es ja gerade in Deutschland jetzt so mit diesem zweiten Lockdown auch so einen wirklich enormen Aufschrei der Kulturinstitutionen, dass jetzt alles wieder dicht gemacht wird und es sei doch nicht nötig und dort würde doch alles funktionieren. Ja, wie schauen Sie auf diese Regelungen, die beschlossen werden und auf das, was von uns abverlangt wird? Also ist das sozusagen die richtige Maßnahme oder sind Sie da auf der Seite vieler Kulturschaffenden, die sagen, meine Güte, da müsste man doch mal differenzieren, wer jetzt eigentlich wohin darf und wohin nicht?
Also ich kann das einerseits verstehen. Vor diesem zweiten Lockdown gab es viele, viele Ausstellungen, die ich besucht habe, in denen ganz wenige Leute waren. Das hätte sicherlich, glaube ich, keine Hotspots gegeben, wenn man die weiter offen gelassen hätte. Jetzt geht es halt um eine andere Ansage, dass es halt insgesamt alle sozialen Aktivitäten runtergefahren werden sollen. Und da versucht man wahrscheinlich irgendwie eine Einheitlichkeit hinzukriegen, die hantierbar ist. Aber warum nach wie vor das nicht funktioniert wie in Taiwan, wo ich war, als in China riesig die Pandemie im Gange war. In Taiwan haben sich alle an die Regeln gehalten und das Leben lief praktisch normal weiter. Also das ist so, wie ich das an vielen Arbeitsorten hier erlebe in den letzten Monaten. Also gibt es halt eine weiterhin starke Resistenz, Masken zu tragen und Abstand zu halten. Und es wird irgendwie als Glaubensfrage, als Annahme, als Meinung behandelt. Und in Asien und Gesellschaften, wo der Umgang mit Corona funktioniert, der hinterfragt keiner diese zwei Regeln. Und wenn das alle tun, dann lässt sich die Sache im Check halten. Aber wenn die Leute das immer als verhandelbar ansehen und immer nur eine Frage der persönlichen Meinung, dann gibt es kein einheitliches Bild und dann gibt es natürlich überall auch Infektionsmöglichkeiten. Also das ist schon erstaunlich, dass die europäische und die nordamerikanische Gesellschaft, wie man es zumindest erkennen kann aus meiner Perspektive, da so eine Glaubensfrage aus so einer eigentlich ganz einfachen Präventionsfrage macht. Also ich habe japanische Bekannte, die mich schon mal so gefragt haben, sagen, was ist da los bei euch? Wie ist das möglich? Die gucken einfach ungläubig auf diese Debatten. Und wir fahren unsere Ökonomie und die der ganzen Welt gegen die Wand, weil man diesen simplen, einfachen Regeln nicht folgt und alle so tun, als wäre das so eine Wahl nur.
Der Fotograf Wolfgang Tillmanns über das Tragen von Corona-Masken und über seine neuen Werke zu sehen in der Berliner Galerie Buchholz bis zum 30. Januar 2021, dienstags bis samstags, 11 bis 18 Uhr, ist die Galerie geöffnet.
Geschichten vom Tatort.
50 Jahre wird der Tatort am Sonntag. In unserer kleinen Jubiläumsreihe erinnert sich heute die Schauspielerin Anneke Kim Sarnau, das ist die Polizeirufermittlerin Katrin König, an eine besonders gruselige Tatortfolge.
Anfang der 90er, ich bin alleine zu Hause, wir wohnen auf dem Land. Ich schaue einen der ersten Lena Odenthal-Filme. Eine Frau wird von einer Landstraße abgedrängt. Sie versucht, sich im Auto zu verschanzen, die Knöpfe zu drücken. Aber der Mörder kommt durch den Kofferraum. Das ging mir damals durch Mark und Bein. Meine Mutter hat immer Krimis geguckt, bis heute. Ich wusste, wie man sich gruselt. Aber danach habe ich mich auf all meinen Touren mit dem Fahrrad im Dunkeln durchs Dorf erst recht gefürchtet.
Anneke Kim Sarnau über einen Angstmoment im Tatort mit einer Kommissarin. Und unser Tatortkritiker Matthias Dell beleuchtet heute unter anderem auch mal die Rolle von Frauen hinter der Kamera, zusammen mit der Regisseurin Silvia Hoffmann.
In der Geschichte des Tatort gibt es viele Zahlen. 50 Jahre, 1145 Folgen. Man kann mit diesen Zahlen lustige Statistiken aufstellen. Unter den 343 Menschen, die bislang bei einem Tatort Regie geführt haben, sind 19, die Peter oder Piet heißen. Und 43 Frauen.
Und eine Frau sollte wirklich keine Tatorte machen, damals. Und da hat man alles sehr kritisch gesehen.
Sagt die Regisseurin Silvia Hoffmann über das Klima in den 80er Jahren. Natürlich ist der Tatort lange die Domäne weißer Männer. Die erste Kommissarin bekommt 1978 ihren Auftritt. Bei Folge 84. Nicole Heesters als Marianne Buchmüller.
Hallo. Ja. Ach, du bist's. Nein, nein. Ich habe nur was gegen Leute, die mich so früh wecken.
Die erste Tatort-Regisseurin ist 3 Jahre später Ilse Hofmann. Die Folge 131 inszeniert. Grenzgänger. Ein Szymanski-Fall. Sylvia Hoffmann kommt als zweite Regisseurin 1987 dazu. Folge 191, Blindflug. Ein Tatort aus Hessen. Hoffmann ist schon eine bekannte Hörspielautorin und Regisseurin, als sie Anfang der 80er Jahre die Bücher für eine Vorabendserie schreibt.
Und dann saß ich zusammen mit dem Regisseur, und der den Film machen sollte, und der Redaktion. Und dann hatte der Regisseur 1000 Fragen. Und ich habe gesagt, das müssen Sie doch selber wissen, Sie machen doch die Regie, ich gebe Ihnen doch nur das Buch. Und dann ging der, und dann sagte plötzlich dieser Redakteur, warum machen Sie nicht eigentlich selber mal Regie?
Das Regiedebüt der Autodidaktin gelingt.
Und dann hat Hans Prescher, damals der Chef des Fernsehspiels im Hessischen Rundfunk, ganz viel Mut gehabt und hat gesagt, machen Sie mal einen Tatort.
Das mit dem Mut betont Hoffmann immer wieder. Damit meint sie, unfaire Kritiken auszuhalten.
Dann hat man einen sehr nachdenklichen Film sofort als langweilig bezeichnet oder als verworren. Beim Mann hätte man dann gesagt, oh, wie interessant, der macht mal was ganz anderes.
Sylvia Hoffmann setzt sich in der Männerfilmwelt durch, weiß, die vielen Leute am Set zu führen.
Es ist ja immer so, wenn man die Leute alle ernst nimmt und ihre Fähigkeiten schätzt und sie auch lobt mal und sagt, Mensch, macht ihr das gut, habt ihr das schön gebaut oder das Kostüm ist toll ausgesucht, dann sind sie auch ganz glücklich und brauchen das auch. Und die meisten Menschen sind dann nicht dazu bereit zu loben. Die denken, wenn sie loben, vergeben sie sich selbst was, aber das ist Quatsch.
Dass es einen Unterschied machen kann, wenn eine Frau für Buch und Regie zuständig ist, lässt sich in Der Rastplatzmörder von 1994 sehen. Hoffmanns wohl besten Tatort. Es geht um den Mord an einer jungen Frau, und Karl-Heinz von Hassel als Kommissar Brinkmann bekommt eine von Anja Jänicke gespielte Kollegin an die Seite, die er anfangs skeptisch beäugt.
Da wir nun zusammenarbeiten, hoffe ich doch, dass Sie das auch in so einem Fall mit der nötigen sachlichen Distanz können.
Ja, ich habe das gelernt.
Wie auch das Autofahren.
Was ich Ihnen die ganze Zeit sagen wollte, Sie fahren großartig Auto.
Danke.
Der Rastplatzmörder ist gut gealtert. Er zeigt Orte und Menschen, für die wir heute erst Begriffe haben.
Tut mir aber sowas von leid, junger Mann. Ich kann Sie nicht reinlassen.
Wieso ich?
Ladies only.
Der Lesbenclub als Safe Space.
Wir wollen hier unter uns sein, klar?
Oder sowas wie toxische Männlichkeit, bei der die Erfahrung von Schwäche mit Gewalt betäubt wird.
Ich wollte sie haben. Und dann, ich bin ein verdammt normaler Mann. Ganz normaler Mann.
Sagt der Mörder am Schluss, ein Radiomoderator, den seine Stimme überführt. Die schönste Figur in diesem Tatort ist aber ein alter Grabscher, der Angst hat, für den Täter gehalten zu werden. Ulrich Wildgruber trippelt in einem kastenförmigen Anzug durch die ganze Folge, auf der Flucht vor seiner Scham. Sylvia Hoffmann dreht 2002 ihren 14. und letzten Tatort und rangiert damit auf der Regie-Rekordliste aktuell hinter 10 Männern. Die nächste Frau ist Ilse Hofmann mit 10 Tatortfolgen. Kennen sich die beiden Filmemacherinnen eigentlich?
Nein, gar nicht.
Am Sonntag, 50. Geburtstag des Tatort, und morgen in unserer Reihe hier bei Fazit geht es dann um Repräsentation und Quoten und den Opernsänger William B. Ray.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die UFA hat sich zu mehr Diversität in ihren Film- und Fernsehproduktionen verpflichtet. Das berichteten die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung. Die größte deutsche Produktionsfirma will die Bevölkerung in Deutschland realistischer abbilden, gemessen etwa am Anteil von Frauen, Homosexuellen oder People of Color. Weitere Gruppen und Menschen mit Beeinträchtigungen wolle die UFA so abbilden, wie es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presseagentur. Bis 2024 solle dieses Ziel erreicht sein. Der Filmemacher und Regisseur des ARD-Films Ökozid, Andres Feil, zeigte sich im Deutschlandfunk Kultur offen für solche Vorgaben, sieht sie aber auch im Konflikt mit der künstlerischen Freiheit.
Es geht nicht um wirtschaftlichen Erfolg, sondern es geht darum, Gewohntes zu hinterfragen, und das geht eben auch durch verstörendere Charaktere, die eben nicht jetzt in Anführungsstrichen korrekt die Vorgaben einer Diversity-Checklist erfüllen. Aber deshalb sage ich trotzdem, wichtig ist, dass wir mit so einer Herausforderungen erstmal bewusster umgehen und genauer hinschauen und damit vielleicht auch eigene Vorurteile und Begrenzungen aufbrechen und hinterfragen, aber immer im Sinne von Anregung und nicht im Sinne von statistischer Umsetzung.
Der Filmemacher Andres Feil im Deutschlandfunk Kultur. Der Kulturhaushalt des Bundes steigt in Corona-Zeiten deutlich an. Der Haushaltsausschuss des Bundestags bewilligte weitere 170 Millionen Euro. Damit steht im kommenden Jahr die Rekordsumme von gut 2,1 Milliarden Euro für Kulturausgaben bereit. Zu den mehr als 100 vom Bund geförderten Projekten gehören das Bayreuther Festspielhaus, die Berliner Urania, das Bauhausarchiv, die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, das Haus der Kulturen der Welt in Berlin, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt 2025. Der deutsche Porträtmaler Günther Rittner ist tot. Er sei am Montag in München gestorben, teilte sein Sohn mit. Rittner wurde 93 Jahre alt. Der Künstler hatte Prominente wie Heinz Rühmann, Kurt Jürgens, Walter Scheel und Franz Josef Strauß gemalt. Ebenso die Bundeskanzler Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger, deren Porträts in der Kanzlergalerie im Kanzleramt hängen. Die Totenwache für den Fußballstar Diego Maradona ist in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires außer Kontrolle geraten. Die Polizei setzte Gummigeschosse, Tränengas und Wasserwerfer ein, um Menschen zurückzudrängen. Ivo Maruschek.
Zunächst waren tausende Fans am Sarg des Fußballstars vorbeidefiliert. Der Leichnam war in der Casa Rosada, dem Präsidentenpalast im Zentrum von Buenos Aires, aufgebahrt. Am Nachmittag wurde allerdings klar, dass nicht mehr alle Fans zum Sarg vorgelassen werden können. Die Polizei schloss den Zugang zur Sperrzone. Daraufhin überrannten viele Fans die Absperrungen. Einige kletterten auch über den Zaun des Präsidentenpalasts und drangen in den Innenhof vor. Es kam zu chaotischen Szenen. Argentinische Medien sprechen auch von Panik. Aus Sicherheitsgründen wurde der Sarg in einen anderen Saal gebracht. Bei den Auseinandersetzungen mit der Polizei gab es auch Verletzte.
Die Kulturschaffenden in Bayern haben ja ganz besonders stark gegen die Maßnahmen des sogenannten Lockdown-Light protestiert. Geholfen hat es nichts. Bis auf Weiteres gibt es kein Programm an den Münchner Kammerspielen, zumindest nicht im Schauspielhaus. Aber seit neuestem bespielt das Ensemble die Fenster zur Straße. Die Schauspieler stehen also quasi in so einer Art Schaufenster des Theaterfoyers und laden PassantInnen ein, zuzuschauen. Tobias Krone war für uns dabei.
Einsam steht er da, im Materialeingang der Münchner Kammerspiele und ist immerhin der Einzige mit Luftkontakt zum Publikum. Ensemblemitglied Christian Löber mit Gitarre, distanzwahrend, aber in der Pose existenzialistischer Ausgezehrtheit. Am Anfang dieser kleinen Theatergeisterstunde am Vorabend.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch Momente der Wärme und Freude findet. Und ein bisschen ist das auch das, was wir hier tun. Und vielleicht hat ja der ein oder andere oder die andere auch Lust zu kommen und auch zu antworten.
Warme Worte von Dramaturg Harald Wolff an einem saukalten Abend, physisch wie psychisch. Mitten in dieser Lockdown-Tristesse will das Theater nun also das Publikum locken. An die Fensterscheiben der Probengebäude.
Wir befinden uns in einer Straße, wo alle anderen Fensterflächen immer nur benutzt werden, um viel zu teure Handtaschen auszustellen. Und wir haben gedacht, diese Fensterflächen kann man doch auch anders bespielen tatsächlich. Beziehungsweise wir laden ein dazu, uns beim Proben zuzugucken. Also wir sind drin und proben Dinge und wer vorbeispaziert kommt, der kann dabei zugucken.
Wer also nach dem Shopping bei Celine nebenan nicht gleich in den SUV steigt, kann theoretisch auch noch Theater erleben. Doch auch in den Boutiquen ist an diesem Abend nichts los, sodass sich nur ein Völkchen eingeweihter Theaterfans in der Gasse vor den Kammerspielegebäuden tummelt. Geprobt wird hier in Wirklichkeit weniger als vielmehr interaktiv performt. Die Glasscheibe ermöglicht ein subversives Spiel mit Abstandsregeln und Rollen. Denn wer hier für wen spielt, ist in dieser Situation gar nicht so klar. Anne-Sophie Kapsner etwa bietet sich in ihrer Schaufenster-Performance What is your future als Wahrsagerin an. Um mit ihr zu sprechen, muss man sie anrufen. Dann zieht sie eine Tarotkarte.
Wir haben den Page der Stäbe für dich.
Kannst du das ein bisschen?
Die Page der Stäbe. Und die Bedeutung werde ich dir gleich nennen. Ich hoffe, dass wir Antworten für dich finden.
Ich bin sehr gespannt.
Allgemein gehen die Pagen die großen Herausforderungen der Krise und des Umbruchs eifrig und freudig an.
Die Dramaturgin Rania Mlehi auf der Straße erfährt nun ihrer Zukunft über die Schaufensterdistanz hinweg und ist eine Minute später angetan.
Ich habe Sehnsucht, Kontakt mit Menschen und wieder im Theater. Und das ist jetzt wunderschön zu erleben, auch durch diesem Fenster. Aber ich fühle das ja, das ist, was mir fehlt, auf jeden Fall. So, nicht was die Karte jetzt erzählt, sondern was ich jetzt mit den Menschen erlebt habe. Ja?
Nähe, das kostbare Gut dieser Tage. Fabian Lugo und seine Tanz- und Ehepartnerin Michaela Brandl de Lugo legen im Dämmerlicht des gläsernen Foyers einen stillen Tango aufs Parkett. Die beiden sind freischaffende TanzlehrerInnen und derzeit ohne Chance, diesem Beruf nachzugehen. Während ihrer intimen Tanzperformance nun beaufsichtigt auf dem Spielteppich nebenan eine Babysitterin die kleine Tochter. Treffender lässt sich der Corona-Wahnsinn wohl nicht auf den Punkt bringen. Schrill geht es ein Schaufenster weiter bei Katharina Bach zu. In ihrer Poesie-Performance tanzt die Kammerspiele-Schauspielerin elektrisiert zu Nina Hagen aus dem Plattenspieler. Den Ton überträgt ein Soundwandler direkt auf die Glasscheibe, die damit auch zum Lautsprecher wird. Über die Scheibe darf das Publikum Katharina Bach küssen. Nur kurz öffnet sie auch die Tür, um den bevorstehenden Ausfall der großen Silvestersause mit der Zündung eines Böllers zu kompensieren. Dann gibt es Poesie, von der Schauspielerin selbst verfasst.
Auch nur noch einen Satz zu sprechen ist keine Lösung. Auch mir einen noch schlechteren Job zu suchen ist keine Lösung. Auch aufzuhören zu schreiben ist keine Lösung. Auch keine Angst mehr zu haben ist auch keine Lösung.
Die Energie, die hier durch die Scheibe dringt, sie ist nicht unbedingt wärmend, sondern brennend, hippelig, teils auch ätzend.
Es ist 7 Uhr, ich verabschiede mich. Das hier war die Profiambulanz für mehr Depression im Alltag. Auf Wiedersehen.
Eine Ausflucht aus der Realität ist das hier nicht, sondern ein Spiegel für die verfluchte Realität. Und für ein Theaterensemble, das in diesen Tagen ohne Premierentermine vor sich hinprobt, spielt das Publikum ohnehin die wichtigste Rolle, wie Katharina Bach danach feststellt.
Aber wenigstens hat man mal wieder Publikum gesehen. Das war eigentlich der große positive Effekt.
Tja, Tobias Krone über das Schaufenstertheater der Münchner Kammerspiele zu erleben. Noch einmal morgen vor dem Blauen Haus und der Therese-Giese-Halle in München. Seit ungefähr 10 Jahren wird die Seilbahn auch jenseits von Bergen und Skipisten als Transportmittel in Städten wieder entdeckt. Bolivien, La Paz, Medellin, Mexico City. Aber auch in Deutschland gibt es so einen kleinen Boom und es sind immer wieder die Bundesgartenschauen, die so eine Seilbahn in die Stadt bringen. So geschehen in Koblenz, in Berlin und ab 2023 kann man auch zur Buga in Mannheim schweben. Dort in Mannheim wurde heute über dieses Transportmittel der Zukunft in einem Vortrag referiert und wir wollen darüber reden, ob das wirklich so wegweisend ist. Maike Puhr forscht zu Seilbahnen am Karlsruher Institut für Technik. Folgenabschätzung. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Frau Puhr, warum bauen sich Bundesgartenschauen oder internationale Gartenschauen Seilbahnen?
Also erstmal ist es ein Verkehrsmittel, was relativ schnell und kostengünstig auf- und auch wieder abgebaut werden kann.
Okay. Es ist natürlich auch sehr gemütlich, ferienhaft und ich sag mal fotogen, also so rein ästhetisch. Ne? Aber wenn es so einfach zu installieren ist, warum gibt es dann nicht mehr davon in den Städten? Also die Erfindung der Seilbahn ist ja gar nicht neu, ne?
Genau, also es ist eigentlich ein Verkehrsmittel, was, kann man so sagen, technisch voll ausgereift ist. Und das macht es auch so interessant erstmal für den städtischen Gebrauch. Aber auf der anderen Seite ist es so, was wir in unserer Forschung festgestellt haben, dass es bisher in die Routinen, in die Planungsroutinen, in die Abläufe, wie Verkehrsmittel geplant wird für Städte, für den Personentransport in Städten, so in die Routinen nicht reinpasst.
Aha, das ist was
Neues,
heißt das?
Das ist was Innovatives. Also jetzt mal ganz plastisch gesprochen ist es zum Beispiel so, also Sie brauchen, um ein Verkehrsmittel zu planen, wird eine sogenannte standardisierte Bewertung durchgeführt. Da wird das Verkehrsmittel abgeklopft, was es für einen volkswirtschaftlichen Nutzen bringt. Und für andere Verkehrsmittel, für Straßenbahnen, für Bussysteme haben Sie Referenzwerte, die über Jahre, über Jahrzehnte hinweg angesammelt wurden. Und diese Referenzwerte haben sie für die Seilbahn nicht. Und das macht die Planung einer solchen Seilbahn natürlich erstmal schwierig.
So, und dann kommt so eine Bundesgartenschau und sagt, wir zeigen euch mal, wie es geht. Oder wie erklären Sie sich das, dass es dann immer wieder diese Veranstaltungen sind, wo dann so eine Seilbahn ins Gespräch kommt?
Also so eine Bundesgartenschau findet ja erstmal abseits von der eigentlichen Verkehrsplanung statt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Experimentierfeld, auf dem man mal ausprobieren kann. Was geht denn vielleicht nicht? Was wir aber auch sehen, ist, dass es häufig eben zu solchen besonderen Anlässen, sag ich mal, ins Spiel gebracht wird und dabei aber die eigentliche Verkehrsplanung, also die eigentliche Planung des öffentlichen Verkehrs, nicht mitgedacht wird. Und wenn das aber nicht mitgedacht wird von Anfang an, dann wird die spätere Integration umso schwieriger.
Sie haben ja eingangs gesagt, das ist erstmal ziemlich einfach, die da zu installieren. Ja, wie hat man sich das vorzustellen? Wie so ein Baukasten, ja? Da ist also eine Firma, die weiß genau, wie man diese Kabinen baut. Und dann gibt es wahrscheinlich eine andere Firma, die weiß, wie man die Seile spannt. Und dann braucht man eigentlich nur noch ein paar Stützen. Oder wie sieht das aus?
Ja, so erstmal stellt man sich das so einfach vor, genau. Und dann fangen so die ersten Schwierigkeiten an. Ja, wie integriert man das eigentlich in ein existierendes urbanes System? Wie muss ich das ästhetisch gestalten, damit das überhaupt reinpasst? Von den Referenzwerten habe ich gerade schon gesprochen. Dann gibt es auch andere Planungsbehörden, die da mitsprechen, wenn es um die Etablierung eines neuen Verkehrsmittels geht. Wenn wir über die dritte Ebene sprechen, dass die Seilbahnen mit der dritten Ebene funktionieren, dann spricht auch der Denkmalschutz mit.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, kommt eine Seilbahn dort am besten zur Wirkung, wo sie vielleicht nicht ganz im Zentrum, wo es eng ist und wo viele Leute transportiert werden müssen, installiert wird, sondern vielleicht eher an Punkten in der Stadt, wo nicht so viel los ist, ja?
Also man unterscheidet 5 Einsatzbereiche. Was so auf der Hand liegt, ist natürlich, dass sie topografische Hindernisse überwinden können. Das können Flüsse sein, das können aber auch Bahngleise sein, das kann auch ein Berg sein. Das zweite ist, verkehrsaufkommensstarke Einrichtungen zu erschließen. Universitäten, Flughäfen, Messegelände, solche Gebiete. Das andere sind periphere Gebiete. Dann wird diskutiert, ob man Seilbahnen einsetzen kann, um Lücken im öffentlichen Verkehr zu schließen. Also in vielen Städten kommt ja der öffentliche Verkehr, so wie er jetzt konzipiert ist, an seine Kapazitätsgrenzen. Die Straßenbahnen sind zu Spitzenzeiten gerappelt voll, da kriegen sie keine weitere Person mehr rein. Und da wird darüber diskutiert, kann man nicht über diesen Achsen nochmal eine zweite Achse legen und da fliegt dann eine Seilbahn drüber.
Frau Pohe, vielleicht zum Schluss noch mal einen Blick wirklich über den Atlantik nach Südamerika, wo, wie ich bereits erwähnt habe, in einigen Städten ja Seilbahnen installiert wurden, zum Teil auch, um Armenviertel mit dem Stadtzentrum zu verbinden. Also die Seilbahn quasi auch als so eine Art soziales Versprechen. Ist das aufgegangen?
Also wir haben mit unserer Forschung gar nicht nach Südamerika geguckt. Wir haben das natürlich beobachtet, dass auch dort Seilbahnen gebaut werden. Aber der Kontext in Südamerika ist natürlich ein ganz anderer. Die Seilbahnen in Südamerika sind ja entstanden zuallererst mal, um Slumgebiete anzuschließen an den öffentlichen Verkehr. Da gab es keine Möglichkeit, dort Straßen durchzuziehen. Dann hätten Menschen umgesiedelt werden müssen. Und so kam man auf die Seilbahn. Und das hat funktioniert. Was das soziale Versprechen in Deutschland ist und ob da die Seilbahn die richtige Lösung ist, das kommt, wie gesagt, auf den Einzelfall an. Ja, welches Gebiet möchten Sie da erschließen? Wer profitiert dann von der Seilbahn? Das muss im Einzelfall geprüft werden. Das kann man so pauschal nicht sagen.
Die Geografin Maike Puhe vom Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung über Seilbahnen als Transportmittel in Städten. Danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne, danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
5487489788. Alles ganz eng geschrieben. In der Titelzeile des Tagesspiegels. 9 Ziffern lassen sich mühsam nachzählen. Davor gab es zum Üben schon 7. Auch eng geschrieben. 4986489. Nur ein Komma dazwischen. Aha. 4.986.489. Wer Lücken schafft, kriegt Übersicht. Aber so wie gedruckt sieht diese Titelzeile schlimmer aus als eine IBAN fürs Konto. Und was soll das? 4986 und so weiter und so weiter. ist eine Heilzahl, sagt ein russischer Guru, und der macht jetzt womöglich Ärger, weil die Pressebeschauerin sie nicht nochmal vollständig vorgelesen hat und also die Wirkung untergräbt. Weil das Zahlenzählen in der Pandemie manchmal groteske Züge annimmt, Inzidenzwerte, Positivraten, R-Werte und Verdopplungszahlen, und jetzt kommt noch ein Hotspot-Wert hinzu, weil Zahlen Menschen seit Ewigkeiten faszinieren und verunsichern, bietet der Tagesspiegel eine kulturelle Zahlenkunde, von der altbekannten bösen 13 über die Zahl Pi im Film bis eben zum russischen Guru, und Hannes Soltau schließt den Parforce-Ritt so: Apropos, wie viele morgendliche Stunden wir noch auf Tabellen starren werden, bis wir von der kollektiven Paranoia erlöst sind, hängt einzig von einer Zahl ab, der wirksamen Impfstoffe. Antikörper erlöse uns, heißt es dazu passend in der Frankfurter Allgemeinen, wo Joachim Müller-Jung warnt, die erhofften Impfstoffe nicht als Heilsbringer per se zu sehen. Die Impfstoffe, die nicht einmal zugelassen und auch noch gar nicht wissenschaftlich abschließend beurteilt, geschweige denn logistisch auf die Schiene gesetzt sind, haben inzwischen einen Erlöserstatus erreicht, der ohne Superlative schwer zu beschreiben ist. Es ist, als könnte schon der Glaube an Immunität die Corona-Berge versetzen, die sich jetzt in der Lockdown-Verlängerung vor uns auftun. Die Vorstellung, dank Immunität über kurz oder lang auf Masken, Abstand und Virentests verzichten und Infektiosität ausschließen zu können, ist gegenwärtig nur ein Hype. Einfach Leben retten, lesen wir in der Taz und wollen schon weiterblättern, denn irgendwann, pardon Virus, ist auch mal gut. Aber es geht nur mittelbar um Corona, denn auch in virenfreien Zeiten schon ging die Zahl der Blutspender bedenklich zurück. Zwar sei jeder Dritte im Laufe seines Lebens einmal auf fremdes Blut angewiesen, aber in Deutschland spenden nur 2-3% der Bevölkerung regelmäßig Blut. Jetzt in der Pandemie könnte es bedrohlich knapp werden, denn Termine in Firmen zum Beispiel fallen flach wegen Kurzarbeit und Homeoffice, und die mobilen Blutspendetrucks können auch nicht fahren. Sich kurz pieksen lassen und spenden, das könnte die gute Tat sein, die fast jeder Gesunde leisten kann, so der Tenor des ganzseitigen Artikels in der Taz. In erster Linie gibt es das gute Gefühl, bis zu 3 Leuten das Leben zu retten. Themenwechsel. Wie man aus dem Amt scheidet. Diese Titelzeile finden wir in der Süddeutschen Zeitung, und wir fürchten schon, dass die Kollegen jetzt aber doch ein bisschen sehr spät dran sind mit Mahnungen an einen amtierenden US-Präsidenten, der sowieso auf keinen Rat hört. Aber Willi Winkler ist listiger und geistreicher. Er hat die Abschiedsrede von George Washington aus dem Jahre 1796 ausgebuddelt und meint, sie wäre eine schöne Lektion für Trump. Nicht nur für ihn, denkt man verblüfft, wenn man sich durch diese uralten Zeilen voller Umsicht und, ja, Weisheit liest. Wenn Präsident George Washington etwa rät, sich vor den Betrügereien eines vorgetäuschten Patriotismus zu hüten. Bei seiner Abschiedsrede 1796. Sowas von modern. Noch was Schönes? Die Süddeutsche überschreibt ihre Rezension des neuen Romans von Nick Hornby mit dieser Zeile: Den Verliebten gehört das jetzt.
Das war Fazit, die Kultur vom Tage in dieser Donnerstagnacht. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und bis demnächst.